Lasst uns ein Gotteswort gemeinsam lesen vor dem Gebet aus dem 1. Thessalonicher Brief, aus dem 5. Kapitel. Hier schreibt der Paulus an seine Zeitgenossen und heute ist dieses Wort an uns gerichtet. Vielleicht mehr steht uns diese Zeit bevor als in jenen Tagen, aber als ich es las, dachte ich so, wie hat dieser Gottesmann dies alles schon im Voraus so gesagt und vielleicht gesehen, durch den Geist geoffenbart bekommen. 1. Thessalonicher aus Kapitel 5, hier sagt Paulus, was aber die Zeit und die Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keiner schriftlichen Belehrung. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, jetzt herrscht Friede und Sicherheit, gerade dann überfällt sie das Verderben plötzlich wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden sicherlich nicht entrinnen. Ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in Finsternis, dass der Tag des Herrn euch wie ein Dieb überraschen könnte. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir haben mit der Nacht und der Finsternis nichts zu schaffen. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, sondern wachsam und nüchtern sein. Denn die Schläfer schlafen bei Nacht und die sich berauschen, sind bei Nacht trunken. Wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern bleiben, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn uns hat Gott nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen, der für uns gestorben ist, damit wir wachen oder schon entschlafen sein, vereint mit ihm leben. Darum ermahnt euch gegenseitig und erbaut euch einer den anderen, wie ihr es ja auch tut. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, denen Anerkennung zu zollen, die bei euch die Arbeiten besorgen und eure Vorsteher und eure Seelsorger im Herrn sind. Haltet sie ganz besonders lieb und wert um ihre Arbeit willen. Haltet Frieden untereinander. Sodann ermahnen wir euch, liebe Brüder, weiset die Unordentlichen zurecht, ermutigt die Verzagten, nehmt euch der Schwachen an, verfahrt mit Geduld gegen alle. Achtet darauf, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte. Befleißigt euch vielmehr alle Zeit des Guten gegeneinander und gegen alle Menschen. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, sagt in jeder Lage Dank, denn so will es Gott von euch in Christus Jesus. Den Heiligen Geist lasst in euch nicht erlöschen. Prophetische Reden verachtet nicht. Prüfet alles, behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Bis dahin dieses kostbare Wort. Vielleicht sollten wir noch einen Abschnitt lesen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und völlig tadellos. Möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch vollführen. Bis dahin, diese teuren und kostbaren Worte des Mannes Gottes. Ich glaube, heute reden diese Worte noch zu uns. Denn jedes Wort ist Geist und es ist Leben und es hat seine Gültigkeit behalten, bis in unseren Tagen. Möge der treue Gott uns Gnade schenken, dass wir in der Tat in allen Lagen unseren Gott danken können und allezeit fröhlich sein und die Anbetung unserem Herrn darbringen. Und dazu sind wir auch heute Abend wieder hier zusammengekommen. Und diese Ermahnungen, lasst sie uns beachten, lasst uns darüber nachdenken und lasst uns nicht müde und matt werden im Kampfe und im Laufe dieser Zeit, wo alles drunter und drüber geht und wo manchmal es aussieht, als ob kein Hoffnungsschimmer da wäre. Aber er ist unsere Hoffnung, er ist unser Friede, er ist uns alles in allem geworden. Und darum wollen wir aufblicken auch heute Abend und ihm die Ehre und den Lobpreis für alles darbringen. Lasst uns dazu aufstehen und gemeinsam anbeten. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, auch für diese Gnadenstunde wiederum. Wir danken dir für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir, o Herr, dass wir in der Tat sehen dürfen, dass deine Knechte und Apostel die Zeit sein, die hereinbrechen wird, o Herr. Und du hast es ihnen in das Herz gelegt, dass sie dein Volk ermahnen sollen und darauf aufmerksam machen sollen, auf diese Zeit und auf diese Stunden, die kommen werden. Herr, wir sind in diese Zeit angekommen, näher dem Ziele, als jene es waren. Und wir bitten dich inniglich, du wollest uns gnädig sein in diesen Stunden, in diesen Augenblicken, in denen wir uns noch hier versammeln dürfen und deinen herrlichen Namen, die Anbetung bringen und den Lobpreis. Herr, wir wissen, die Zeit ist nahe, dein Kommen ist vor der Tür. Herr, wir sind nicht für das Zorngericht bestimmt, wie es dein Knecht und Apostel gesagt hat, sondern du hast uns errettet, o Herr, und hast uns herausgerettet aus der Welt und aus der Sünde und aus dem Verderben und hast uns bestimmt, Herr, für dein Reich und für deine Herrlichkeit. Herr, wir beten dich an, auch heute Abend, und bitten dich inniglich, sei uns allen gnädig, Herr. Nimm uns so, wie wir sind, Herr. Wir kommen in Schwachheit zu dir, Herr. Und im Glauben schauen wir auf zu dir, o Herr. Und bitten dich, Herr, du wollest auch heute Abend noch weiter zu uns reden, durch unseren lieben Bruder und durch deinen guten Heiligen Geist. Salbe ihn, salbe uns alle, o Herr, mit der heiligen Salbung von oben herab, Herr. Wir brauchen es, Herr. Wir benötigen dich, o Herr. Belehre uns weiter durch dein Wort, Herr. Rede zu uns durch dein Wort, o Herr. Wir danken dir und wir preisen deinen wunderbaren Namen. Herr, du wirst geben über Bitten und Verstehen. Dafür sind wir so froh und so dankbar und rühmen deinen herrlichen Jesus-Namen. Halleluja. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Ich wünsche es mir immer wieder, dass ich sitzen bleiben könnte. Ich werde eines Tages mit Bruder Russ tauschen und das Einleitungswort lesen und dann sagen, dass er sprechen soll. Wir sind ja unter uns, sind dankbar, dass wir nicht mehr auf das Äußerliche schauen brauchen, sondern auf den Herrn. Was ist das Äußerliche? Alles vergeht. Es bleibt nur das, was Gott in uns getan hat. Nur das, was ewig ist, wird ewig sein. Und wer ewiges Leben hat, so sagt Bruder Brenim, der hat nie begonnen und wird nie aufhören, wie Gott nicht begonnen und nicht aufhören wird. Wir sind manchmal mit uns selber beschäftigt, besonders ich. Und das kommt daher, weil sich so viele mit mir beschäftigen. Ich lächle jetzt, aber es ist manchmal nicht zum Lachen. Und dennoch haben wir eine Anzahl Dinge auf die wir zurückschauen können, bis in die jüngste Zeit hinein, die Gott getan hat, die uns unvergessen bleiben, die uns immer wieder Kraft geben, vorwärts zu gehen. Und trotzdem tragen wir ein tiefes Leid und eine große Not über alle, die wir beim Herrn sehen möchten. Wenn wir lesen, seid fröhlich alle Zeit. Ich habe heute, und das stimmt, aus 1. Thessalonicher 5 gelesen, aber ich habe nicht so viel gelesen wie Bruder Russ. Ich habe nur wohl 2, 3 Verse gelesen, und zwar die Verse: Wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern bleiben, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Und besonders dann diesen Vers, Vers 9 wohl. Denn uns hat Gott nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die Rettung, oder wie Luther sagt, die Seligkeit durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen sollen. Diese beiden Verse habe ich gelesen und darüber nachgedacht. Der Zorn Gottes wird hereinbrechen in einem Ausmaß wie nie zuvor. Und es wird kein Entrinnen geben. Die Würdenträger und die Obersten, die meinten sicher zu sein, werden an dem Tage schreien: Ihr Felsen fallet über uns und ihr Hügel bedeckt uns vor dem Zorn dessen, der auf dem Throne sitzt, vor dem Zorn des Lammes. Und da steht Zorn des Lammes. Ein Lamm ist sanftmütig. Einem Lamm kann man nur alle guten Eigenschaften zuschreiben. Aber wenn die Gnadenzeit vorbei sein wird, dann wird der heutige Retter ein Richter sein. Und wenn die Zeit der Gnade und der Barmherzigkeit vorbei ist, dann ist keine Gnade mehr und dann ist keine Barmherzigkeit mehr. Und dann wird Gott ohne Gnade und ohne Barmherzigkeit sein Gericht über alle, die ihm getrotzt, die ihm Widerstand geleistet, die seinen Plan verworfen und das Heil nicht angenommen haben, über sie wird sein Zorn ohne Gnade und ohne Barmherzigkeit hereinbrechen. Und dann lernen wir neu schätzen, was es bedeutet, begnadigt zu sein. Nicht begnadigt, um dann das Zorngericht über uns ergehen zu lassen, sondern begnadigt, um nicht dem Zorngericht ausgeliefert zu werden. Gerettet, um nicht verloren zu gehen. Das sind alles kostbare Wahrheiten, die einem groß werden, und sie müssen uns noch größer werden. Trotz allem, was kommen oder gehen mag, haben wir einen festen Anker im Worte Gottes, der bis hinter den Vorhang reicht. Und hinter dem Vorhang war die Bundeslade, in der Bundeslade das Wort Gottes. Es war der Gnadensitz, es war der Ort, da Gott herabschaute und seine Gegenwart offenbarte. Das Allerheiligste, wo die beiden Cherube über der Bundeslade ihre Fittiche ausgebreitet hatten. Und wie oft hat Gott zu Mose gesprochen, versammle mir das Volk am Eingang zum Offenbarungszelt. Kein einziges Mal versammle mir mein Volk im Vorhof oder sonst wo. Wenn Gott versammelt, dann immer da, wo er ist. Gott wird nicht dahin kommen, wo wir sind. Wir müssen dahin kommen, wo Gott ist. Und Gott ist in seinem Wort. Und dahin müssen wir kommen. So gibt es kostbare Gedanken, die einem groß werden, die einen aufrichten. Und man muss schon wieder sagen, dass Menschenworte absolut niederreißen, aber das Wort Gottes richtet auf, es baut auf. Und wir haben ja am Wochenende gesagt, wo der Herr die Gemeinde baut, da setzt er seine Dienste, da offenbart er sich, wie er es in seinem Worte verheißen hat. Und wo er nicht reden und seine Dienste nicht setzen kann, wie geschrieben steht, Gott hat gesetzt in die Gemeinde, dann werden ja die 5 Dienste aufgezählt. Wo das nicht ist, wo diese göttliche Ordnung nicht ist, da ist nicht Gemeinde Gottes. Da kann viel frommes Tun sein. Aber Gemeinde Gottes ist da, wo die göttliche Ordnung aufgerichtet werden kann. Nämlich da, wo Menschen es Gott gestatten, zu tun, was er sich vorgenommen hat, gemäß seinem Worte zu tun. Und dann werden wir Mitarbeiter Gottes. Wir werden zu dem, was er tut, hinzugezogen, denn er redet durch sein Wort und durch seinen Geist zu uns. Dann aber möchte er sein Wort als Realität vor unsere Augen stellen. Auch das haben wir schon einige Male betrachtet. Immer, wenn Gott etwas aussprach, dann war das nicht in den luftleeren Raum gesprochen. Dann entstand immer etwas. Das Wort des Herrn ist kein einziges Mal unverrichteter Dinge zurückgekommen. Jedes Mal, wenn Gott sprach, geschah etwas. Als er sagte, es werde Licht, ward es Licht. Und niemand brauchte darüber zu raten, oder das, was Gott aussprach, war ja da. Es war die Antwort auf das ausgesprochene Wort, das Resultat, das in Erscheinung treten dessen, was Gott ausgesprochen hat, war die eigentliche Bestätigung seines Wortes. Um das vielleicht anhand der Bibel ein bisschen zu belegen, überall, wo Gott sprach, trat genau das in Erscheinung, was er gesagt hat. Manchmal mussten die Menschen darauf warten. Aber nicht einmal haben sie vergeblich darauf gewartet. Oft, und das Beispiel hat Bruder Brenham ja nun fast immer wieder gebraucht mit Abraham, als der Herr ihm sagte, dass er den Sohn haben würde, und es vergingen 25 Jahre. Die Zeit ist in den Händen Gottes. Aber was immer der Herr gesagt hat, dafür muss die Stunde schlagen und der Tag kommen, an dem das Wort des Herrn, das aus seinem Munde ergangen ist, Realität wird. Anders kennen wir Gott nicht. Und so werden wir auch die letzten Dinge, die der Herr verheißen und in seinem Worte zugesagt und die wir glauben, werden wir erleben. Natürlich sehnen wir uns danach immer mehr, das schon zu sehen, was wir glauben. dass die Worte, die wir aussprechen, wirklich von der schöpferischen und von der Rettungskraft und Heilungskraft Gottes begleitet werden. Dass sie nicht nur gehört werden, sondern das ausrichten, was in ihnen ausgedrückt wurde. Nehmen wir an, der Herr hat dort Wasser zu Wein gemacht, er hat Brote vermehrt, er sprach, Sturm, lege dich, Wellen, schweiget. Was immer er sagte, was immer er tat, wo immer er sich befand, etwas geschah, wenn der Herr anwesend war. Und wir haben es auch schon hier gesagt und an anderen Städten. Wo immer der Herr hinkam, geschah etwas. Es gab kein Haus, kein Dorf, keine Stadt. Es gab kein Land, in dem der Herr war. Wo nicht etwas geschehen wäre, über das alles Volk gesprochen hätte. Das hat es nie gegeben. Wenn der Herr in Kapernaum war, hat alle Gegend davon erfahren. War er in Jerusalem, hat das Volk darüber gesprochen. Das war im Grunde genommen die neueste Nachricht, die es überhaupt gab, wenn der Herr irgendwo hinkam. Das war das Neueste. Alles andere haben die Leute schon gewusst. Aber wenn der Herr irgendwo hinkam, dann war das eine Neuigkeit. Denn wohin er kam, hat er auch immer etwas Neues getan. Er konnte nicht nach Jericho hineingehen und den Blinden da am Wege sitzen lassen. Er musste seinen Ruf beantworten. Er musste erhören. Er hat sich von allen unterschieden. Da mögen am gleichen Tage, wer weiß, wie viele Menschen vorbeigegangen sein. Und dieser Mann mag gerufen haben, und sie alle gingen vorbei. Aber es kam einer des Tages vorbei, der blieb stehen und sagt, lasst ihn zu mir kommen. Und er heilte ihn. Das ist der Unterschied zwischen unserem Herrn und allen anderen. Nun wissen wir, dass er ja nicht leibhaftig auf Erden wandeln kann, weil er in der Herrlichkeit ist. Aber er wohnt in uns, das haben wir betont. Und jetzt möchte er sich durch uns offenbaren. Und wenn wir es einmal so formulieren wollen, als Gott das Verlangen hatte, sich der Menschheit zu offenbaren, hat er sich einen Leib zubereitet in seinem Sohne und hat sich geoffenbart, hat gewirkt, wie wir es ja in der Heiligen Schrift nachlesen können. Und unser Herr sagt, nicht ich tue diese Werke, sondern der Vater, der in mir wohnt. Er tut seine Werke. Nun hat der Herr eine Gemeinde sehr teuer erkauft, hat den höchsten Preis bezahlt, nicht Gold und nicht Silber, sondern sein heiliges und reines Blut vergossen, um sich eine Gemeinde zu erlösen, zu reinigen und zu heiligen, in der er Wohnung nehmen kann, um sich durch die Gemeinde, durch die einzelnen Glieder offenbaren zu können. Und das ist der Punkt, an dem wir angekommen sind. Worte machen können alle, aber die Antwort geben, das kann nur Gott. Und wenn wir glauben, dass Gott uns seine Antwort gegeben hat, dann dürfen wir sie weiterreichen. Wir dürfen sie weitergeben. So wie Gott in Christus war, so ist Christus in uns. Und in ihm sind alle Verheißungen Gottes Ja und Amen. In ihm kam die Zusage und durch ihn kommt die Erfüllung. Er ist beides. Er hat nicht nur Ja zu dem gesagt, sondern auch Amen. Wir sagen manchmal Ja, und wenn es uns dann anders einfällt, sagen wir Nein. Aber Gott hat Ja gesagt, und dann hat er noch Amen gesagt, und damit war die Sache erledigt. Ist es so oder nicht? Wir als Menschen, wir sind so. Wir sagen ein kräftiges Ja, und wir meinen es so. Und plötzlich kommen Umstände, die uns dazu bewegen, unsere Entscheidung zu ändern, weil wir Menschen sind. Und dann folgt unserem Ja ein Achselzucken und dann das Nein. Das gibt es bei Gott nicht. Bei Gott ist alles Ja und Amen. Ihr wisst ja, was Amen bedeutet, so geschehe es. Nicht nur, das habe ich euch zugesagt, sondern das, was ich euch zugesagt habe, das geschehe, wie ich es euch gesagt habe. Das bedeuten die Worte Ja und Amen. Wir machen es uns kurz und sagen so schnell Ja, das ist ein ganz kurzes Wort, und Amen auch. Aber bei Gott bedeutet das sehr, sehr viel. Eine Zusage für alles das, was er verheißen hat, und damit verbunden die Gewissheit, dass er jedes Wort einlösen und erfüllen und geschehen lassen wird. Das ist der Punkt, auf dem unser Glaube ruhen kann. Was hat uns durch all diese Stürme hindurch bewahrt? War es deine oder meine Tüchtigkeit? Waren es unsere Fähigkeiten, unsere Überlegung? Die hätte uns sonst wohin geführt. Es war die Gnade Gottes und die Verankerung in seinem Worte. Und ich bin Gott dankbar, dass nicht wir uns selber verankert haben, das wäre eine schlechte Sache, sondern dass Gott sein Wort genommen und es in uns durch den Geist verankert hat. Und wie ich vorhin sagte, dieser Anker, der ist ja nicht vor dem Vorhang, denn dann könnte jeder daran rumvorwerken und sagen, also jetzt überlege ich mir das anders. Der Anker geht bis hinter den Vorhang. Und da darf niemand hin. Nur einmal im Jahr durfte da der hohe Priester hin, und dann auch nur nicht um was zu lösen, sondern um mit dem Blute für sich selber und für alle anderen vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Im Heiligtum haben auch noch viele ihren Teil gehabt. Die Priester hatten dort das Sagen, die Leviten hatten es draußen zu sagen. Überall hatten die Leute etwas zu sagen. Aber im Allerheiligsten, da hatte nur Gott etwas zu sagen und niemand anders. Und da ist dieser Anker, da wo Gott geredet, wo er mit seiner Herrlichkeit, da wo sein Wort war, da war auch seine Gegenwart. Da gab er die Antwort aufgrund des Blutes, das in seine Gegenwart gebracht worden ist. Und da haben wir es schon wieder, dass drei sind, die Zeugnis ablegen und wirken. Das Wasser, das Wort und das Blut. Oder Geist, Wort und Blut. Diese drei wirken in unserem Leben. Und durch den Glauben an unseren Herrn muss das, was ursprünglich im Plan Gottes durch das Blut vorausgesehen war, dass es geschieht. Das muss geschehen. Was durch das Wort geschehen sollte, muss durch das Wort geschehen. Was durch den Geist geschehen sollte, muss durch den Geist geschehen. Alles wirkt zusammen. Eine allumfassende Erlösung nach Geist, Seele und Leib. Und wenn wir nur einiges betrachten, was vom Geist geschrieben steht, wenn ich erhöht sein werde, so wird der Geist kommen und die Welt davon überzeugen, von der Sünde, von der Gerechtigkeit, vom Gericht. Der Geist Gottes beginnt zu wirken, dann zu erneuern, die Wiedergeburt hervorzubringen. Aber auch das muss gesagt werden, der Geist Gottes schwebte über der Tiefe und es geschah noch nichts. Aber mit dem Moment, als das Wort ausgesprochen wurde, da geschah es. Hier in diesem Wort haben wir gelesen, wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern bleiben, mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Mit dem Panzer des Glaubens. Ich meine, das müssen wir jetzt auch begreifen, dass wir, habe ich überhaupt richtig gelesen? Ich höre kein Amen. Ich weiß nicht genau, ob ich. Wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern bleiben. Ach so, das Wort angetan. Angetan mit dem Panzer des Glaubens. Viele von uns können sich noch daran erinnern, als die Panzer so über die Straßen rollten. Das Geräusch klingt heute noch in meinen Ohren. Es war ein feines Geräusch. An der Sache war immer etwas dran. Wenn die Autos fuhren, das ging so leger. Aber wenn die Panzer mit ihren Ketten so rollten, das machte Musik. Da war was dran. Hier heißt es, von dem Panzer des Glaubens. Wir sind ja im Krieg. Es ist noch kein Friede. Auch wenn sagen wir, es ist Friede und keine Gefahr, wie wir gelesen haben. Aber das betrifft ja einen ganz anderen Bereich. Wie Bruder Brenhin in einer Predigt sagte, meint nicht, dass ihr gläubig geworden seid, um dann einen Picknick zu machen. Ihr wisst, was es ist. Ihr alle wisst ja, was es ist. Drüben machen es die Leute an jedem Samstag oder Sonntag, wenn sie Zeit haben, packen alles so ins Auto, in den Kofferraum und dann fahren sie raus, machen ein Lagerfeuer, tun da Würste und alles drauf und öffnen das, was sie trinken wollen. Das ist so ein Picknick. Sie machen unter freiem Himmel, machen sie sich die Sache schön und angenehm. Und Bruder Brenhim sagt, wer gläubig geworden ist, der meine nicht, dass er jetzt anfangen kann, den Picknick hier und da abzuhalten, sondern wir sind in einen Kampf hineingestellt worden und müssen die Waffenrüstung Gottes anziehen. Und wenn wir dann noch glauben können, dass der Herr schon alles besiegt hat, dann wird es uns schon wieder etwas besser. Nur wenn wir auf die Umstände und auf uns selber schauen, dann könnten wir den Kopf in beide Hände nehmen und sagen, Herr, mache weiter, aber ohne mich. Ja, so sieht das aus. Wenn wir aber die Gnade haben, unser Vertrauen ihm neu auszusprechen und sagen, Herr, nicht aus mir, sondern durch das, was du in mir gewirkt hast, habe ich Vertrauen zu dir und weiß, du wirst es wohl machen. Wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern bleiben, angetan mit dem Panzer des Glaubens. Das wünsche ich mir auch, von Herzen. Das wollen wir nicht nur gelesen haben, das wünsche ich mir tatsächlich. Denn ich brauche irgendetwas, wodurch alles abgewehrt werden kann. So richtig, also den größten Panzer, den es gibt. Der wäre mir gerade gut genug. Ihr wisst doch, was ich meine. Ich spreche geistlich. Mit den anderen Dingen haben wir nichts mehr zu tun. Aber solch einen guten Panzer, den könnte ich schön gebrauchen. Und ihr wisst ja ganz genau, wer schon mal im Panzer gesessen hat, der sitzt ja nicht irgendwo mit dem Steuerrad vorn, der sitzt ja drin, der sitzt im Panzer drin. Der hat nur sein Guckloch und mehr nicht. Er ist weg, er ist gar nicht mehr zu sehen. Er sitzt da drin und steuert. Wenn das mit uns so werden könnte, dass wir in der göttlichen Waffenrüstung so sicher sein könnten, dass wir ja an sich gar nicht mehr getroffen werden können. Nur der Panzer kann getroffen werden. Nicht der da drin sitzt. Der ist weg. Wenn der Deckel zugeht, des Schlupfloches, dann ist alles vorbei. Der sitzt da drin und die Räder rollen für den Sieg. So ist es irdisch. Soll es geistlich anders sein? Wenn wir so oft getroffen werden, und das sage ich mir jetzt ganz persönlich, dann kommt es vielleicht deswegen, weil wir nicht in den Panzer hineingegangen sind, sondern sind unweise in diesem geistlichen Kampf vorgegangen und haben noch gar nicht begriffen, dass eigentlich Krieg nicht nur gespielt wird, sondern dass es tatsächlich überall fallen die Bomben und dass es rund geht. Viele haben den Krieg ja erst begriffen, als die Dinge so bei ihnen runtergefallen sind. Bis dahin haben sie nur davon gehört. Wir müssen uns alle darauf vorbereiten, dass der geistliche Kampf immer heißer und mächtiger wird und dass die schlimmsten Waffen, die der Feind je eingesetzt hat, die setzt er jetzt ein. Bruder Brenner hat tatsächlich gesagt, dass die Entwicklung im irdischen Bereich parallel läuft mit der Entwicklung im geistlichen Bereich. Er sagt, es hat immer eine Parallele zwischen diesen beiden Dingen gegeben. Und wenn wir nach außen schauen, die Bedrohung und was die alles schon haben und womit sie zerstören können, dann könnte doch selbst denen Angst und Bange werden, die sich manchmal stark fühlen. Ist es nicht im Geistlichen genauso, dass der Feind eine Generalmobilmachung bekannt gegeben hat und er stürzt sich natürlich an erster Stelle auf die Leute, die an der Front stehen. Viele waren im Krieg, aber sie hatten die Front nicht gesehen. Die einen, wie mein Vater, der weder an der Front war, aber er lag im Lazarett während der Zeit. Und dann kam er zum Schluss nach Hause, ohne die Front gesehen zu haben. Es gibt solche Leute, auch im Krieg, die nicht an der Front waren und die blieben verschont. Aber wer hat gekämpft? Wer hat sein Leben preisgegeben? Das ist die Frage. Wir können uns nicht zurückziehen. Wir müssen tapfer sein. Das sage ich mir wieder selber auch heute Abend. Ja, meint doch nicht, dass ich gekommen bin, um euch zu predigen. Wenn ihr meint, ich bin hergekommen, um euch zu predigen, dann habt ihr euch getäuscht. Wir sind gemeinsam hierher gekommen, um das Wort Gottes miteinander zu betrachten und es zu uns allen reden zu lassen. Stimmt's oder nicht? Dass wir hier einander anpredigen wollen, das ist doch gar nicht nötig. Aber Gott will zu uns allen sprechen und will uns sagen, Kinder, wenn der Feind die stärksten Waffen einsetzt, dann sollt ihr wissen, dass meine Waffen, die ich euch gegeben habe, viel mächtiger und den Waffen des Feindes überlegen sind. Vertrauet mir, ich bin der Heeresoberste des Herrn. Ich gehe mit euch und ich werde nicht hinter euch hergehen, sondern vor euch hergehen, um alles aus dem Wege zu räumen. Wenn wir solch einen Glauben in unserem Herzen stets bewahren können, Ich wünsche mir, dass die Glaubensatmosphäre, die in einer Versammlung durch das kostbare Wort Gottes aufgebaut wird, dass sie zu einem festen Bestandteil unseres gläubigen Daseins werden könnte, mit dem wir hier herausgehen und auch wieder hereinkommen. Ihr auch? Aber euch scheint das ja so zu sein. Ihr schaut alles so aus, als sei das so bei euch und nur bei mir nicht. Aber Gott wird uns allen schon helfen. Davon bin ich überzeugt. Weiter heißt es, den Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn uns hat Gott nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir selig werden durch unseren Herrn Jesus Christus. Noch einmal die Betonung auf das Zorngericht und auf das Seligwerden. Der gesamte Zorn, der uns hätte treffen sollen, hat unseren Herrn und Erlöser, den Sohn Gottes, getroffen. Er hat alles über sich ergehen lassen. Und er sagte auf dem Wege nach Gethsemane wohl, dies ist die Stunde der Finsternis oder die Stunde der Macht der Finsternis. Dann kam Gethsemane und er rang und hat den Sieg davongetragen. Und auch das habe ich schon manchmal gesagt. Ich bin froh, dass ein Petrus, ein Jakobus und ein Johannes eingeschlafen sind. Als er ihnen sagte, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und einen Steinwurf weiterging und betete, kam er zurück und fand sie schlafend. Wir haben hier gelesen, dass wir wachsam sein sollen und nüchtern. Es ist die Stunde der Finsternis über uns gekommen. Aber hätten die Apostel, die Jünger damals auf ihren Knien gerungen und gefleht und vielleicht eben mal hochgeschaut, ob der Herr schon wieder kommt und dann noch einmal fester gefleht, damit sie ihm zeigen können, wie gut sie beten können, hätten sie immer sagen können, wir haben ja mit dir zusammen durchgehalten. Wir haben ja auch gerungen. Er hat alles allein gemacht. Er hat allein durchgebetet. Er hat allein das Kreuz getragen, bis deine aus Kyrene, wer war das? Der Mann da, dem sie es aufgebürdet haben, als er zusammengebrochen war. Aber ja, der Simon von Kyrene. Aber keiner von den Jüngern konnte irgendetwas tun, dass er nicht nachher sagen würde, na ja, ich habe ja auch einen Anteil an der gesamten Sache. Ich habe ja das und das getan. Niemand. Unser Herr und Erlöser hat alles getan. Und einer seiner Jünger, die ihm am nahesten standen, er sagte, Herr, und wenn ich mein Leben für dich lasse? Und er schaut ihn an und sagt, hör mal, ich will dir sagen, was passieren wird. Ehe der Hahn einmal kräht, wirst du mich schon dreimal verleugnet haben. Ha, der hat ja sonst was über seine Lippen gebracht und gesagt, in keinem Fall, also ich mach hier durch. Was der Herr sagte, geschah. Kein Petrus, kein Johannes, kein Jakobus. Niemand konnte sagen, ich habe das getan, ich habe dem Meister geholfen, ich habe das getan. Unser Herr hat alles allein vollbracht. Für dich und für mich, für uns alle. Und wir sind nicht gerettet worden, um verloren zu gehen, nicht vom Zorn gerissen, um wieder unter den Zorn gestellt zu werden, sondern unsere Strafe lag auf ihm. Das Gericht des Zornes Gottes kam über unseren Herrn und Erlöser, damit wir frei ausgehen können. Denn Gott hat uns nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die Seligkeit durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen. Auch das ist Ja und Amen. Ehe der große und schreckliche Tag des Herrn hereinbrechen wird und die Elemente in der Flammenglut aufgehen werden und die Erde mit allen Menschenwerken verbrennen wird, ehe das geschieht, wird der Herr wiedergekommen sein, um die Seinen heimzuholen. Ehe der Tag kommt, wird der Herr wiederkommen, um die Seinen zu sich zu nehmen. Und wir werden das Zorngericht, das über diese Erde kommt, ich weiß nicht, was wir uns heute darunter vorstellen können. Aber ich sag euch noch einmal, wenn die Gnadenzeit vorbei ist und die Erlösung nicht mehr angenommen werden kann, dass der Gnadenthron zum Gerichtsthron wird, und dann, so habt ihr es ja selber auch gelesen in der Offenbarung, dann werden die Schalen des Räucherwerks nicht mehr die Gebete der Heiligen vor den Thron Gottes bringen, sondern von dem Altar werden Kohlen in diese Schalen gelegt und auf die Erde geworfen. Und dann beginnt die große Trübsal auf dieser Erde. Mit dem Moment, wo die Braut des Lammes von dieser Erde genommen wird, verwandelt sich der Gnadenthron zum Gerichtsthron. Der Retter wird zum Richter. Gnade und Barmherzigkeit sind zu Ende. Der Zorn bricht über die herein, die das göttliche Gnadenangebot nicht angenommen haben. Wenn wir daran denken, dass so viele Menschen an dem, was Gott ihnen anbietet, vorübergehen, dann bewegt es unser Herz. Und wir wünschten, es käme noch ein kurzer Augenblick, wo wir oder in dem wir dieses göttliche Gnadenangebot den Menschen darbringen könnten, damit sie ihre Entscheidung treffen können. Möge der Herr uns heute im Glauben gestärkt haben. Möge sein Wort, das Wort vom Kreuz, eine Gotteskraft werden und sich auswirken in unserem Leben und dann auch durch unser Leben zum Preise und zur Ehre seines Namens. Amen.
Wir sind in deiner Gegenwart, Herr. Wir sind hier, um dich anzubeten. Wenn wir schweigen, dann werden die Steine schreien. Du hast Kinder erweckt, die dir glauben und dir vertrauen. Treuer Gott, Habe Dank, dass wir noch zusammenkommen können. Unter dem Schall deines Wortes aufgebaut werden, auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde. Noch redest du zu uns, noch wirkst du in uns. Lass du uns mit deinen Gedanken trinken. O Gott, dein Wort glauben. Deine Taten wirken, mein Herr, wie sehnen wir uns danach, dein Wort als bestätigte Realität vor uns zu sehen. Herr, du hast es verheißen und wir kommen zu dir, nicht als Bettler und nicht um Vorwürfe zu machen, sondern mit dir darüber zu reden. Lass uns deinen Plan für diese Zeit noch deutlicher wissen und erkennen. Gib uns die klare Leitung deines Heiligen Geistes, wie du uns dein Wort so klar geoffenbart hast. Amen. Oh mein Gott. Gab es eine Zeit wie diese, in der du von Angesicht zu Angesicht geredet und dich geoffenbart und dein Volk zu dir gezogen und dich geoffenbart hast? Herr, wir preisen dich und beten dich an. Und beten dich. Möge das Blut, das Wort und der Geist durch die Kraft des Namens Jesu Christi und durch das mächtige Evangelium Jesu Christi wirksam werden. Amen. Wir danken dir dafür und rühmen deinen heiligen Namen.
Amen. Amen.